So. Wenn ihr eure Wohnung schön eingerichtet habt, so richtig schönes Design, und ihr kommt zurück nach einer Reise oder wenn ihr ein paar Tage weg wart, eine Zeit lang weg wart, dann freut ihr euch, wenn ihr zurückkommt in eine schöne Wohnung, wo man sich wohlfühlt, wo man die Seele baumeln lassen kann. Bei Jesus ist es ein bisschen ähnlich. Er fühlt sich wohl, wenn sein Wesen sich in unserem inneren Menschen ausbreitet. Dann ist es wirklich eine Wohnung Gottes im Geist. Wir machen weiter im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Und das sind das nur zwei Verse. Und das besagt jetzt nicht, weil es heute so heiß ist, nehmen wir nur zwei Verse. Sondern es besagt, dass diese zwei Verse ausreichen, um eine lange Predigt zu halten. Ich lese mal vor. Ich glaube, wir haben das auf dem... Ja, danke. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Weil es so kurz ist, nochmal, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Einige Vorbemerkungen, eine Einleitung, die eigentlich keine ist, sondern das sind schon sehr, ja, wie soll man sagen, wichtige, zentrale Aussagen in dem Zusammenhang. Der Tempel seid ihr. Du kannst das nächste zeigen. Ihr seid Gottes Tempel. Was bedeutet das ihr? Wenn man den Kontext betrachtet, in dem Paulus hier schreibt, dann weiß man, er spricht die Gemeinde als Ganze an. Wir sind Gottes Mitarbeiter, sagt er, über die Apostel und über sich. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Bau. Ihr seid Gottes Haus. Er spricht über die Gemeinde als Ganze. Nun ist es aber so, wenn Gott nicht in den einzelnen Gliedern wohnt, wenn Christus nicht im Herzen der einzelnen Gemeindeglieder ist, dann ist er auch nicht in der Gemeinde. Beides hängt untrennbar miteinander zusammen. Die Gemeinde als Tempel Gottes besteht aus Menschen, in deren Herzen Christus wohnt durch den Heiligen Geist. Das ist die Gemeinde Gottes. Wenn jemand zu unseren Veranstaltungen kommt, dieses Gebäude betritt oder ein anderes Bauwerk betritt, um Gottesdienst zu feiern, dann bedeutet das nicht automatisch, dass er Teil des Tempel Gottes ist. Nein, dann muss auch Gott selbst in ihm wohnen durch den Heiligen Geist. Und alle, die in ihm wohnen durch den Heiligen Geist, sie bilden diesen Tempel. Dabei ist aber eins ganz wichtig. Die Gemeinde als Ganze ist nicht nur die Summe der Einzelnen. Denn die Bibel beschreibt uns sehr deutlich, wie der ganze Bau zusammengefügt wächst, wie jedes einzelne Glied wie die einzelnen Glieder ineinander greifen, einander dienen, einander lieben, einander ermahnen, einander ermutigen. Das ist ein organisches Ganzes, das ist etwas Neues. Und noch mehr, die Gemeinde als der Tempel Gottes ist eine, ich sage mal ein Fremdwort, Manifestation, ist eine Reflexion des Leibes Christi in der Welt. Dort, wo der Fürst der Welt regiert, hat Gott gesagt, ich setze die Gemeinde mitten hinein in diese Dunkelheit und sie soll mich reflektieren, so wie der Mond die Sonne reflektiert. Das ist die erste Frage gewesen. An wen richtet sich die Aussage, ihr seid Gottes Tempel? Die Gemeinde ist Gottes Tempel. Zweite Frage, was ist mit Tempel gemeint? Was ist mit Tempel gemeint? Wenn wir da in den Lesungstext hineinschauen, in Epheser 2, Vers 22, dann lesen wir, dass die Gemeinde erbaut werden soll als eine Wohnung Gottes im Geist. Als eine Wohnung Gottes im Geist. Also der Tempel Gottes ist ein geistlicher Bau. Als Paulus hier diese Worte an die Korinther schreibt, da stand in Jerusalem ein Tempelgebäude. Nach meiner Kenntnis war das der zweite Tempel, den Herodes aber erweitert hatte und prächtiger gestaltet. Es stand dort ein Tempelgebäude. Paulus spricht aber nicht über dieses Tempelgebäude, er spricht über den geistlichen Bau. Und Jesus tut das auch, als er sagt, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er spricht von seinem Leib, nicht von einem Bauwerk, er spricht von seinem Leib, in dem die Fülle Gottes wohnt. Die ganze Fülle Gottes spricht er auch. Vielleicht noch eine Zusatzbemerkung. Als der salomonische Tempel zerstört wurde, den Tempel, den Salomo gebaut hatte, als dieser erste Tempel zerstört wurde durch die Babylonier, genauso wie ganz Jerusalem und Israel zum Teil in die Gefangenschaft geführt wurde, ins Exil geführt wurde, und später dann wieder zurückkam, da wurde der zweite Tempel gebaut. Der nachexilische Tempel. Dieser Tempel war im Allerheiligsten, das ist das Symbol für die Gegenwart Gottes, im Allerheiligsten komplett leer. Die Bundeslade war verschwunden. Und nie mehr heißt es, dass seine Herrlichkeit dort wohnte. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Aber das änderte sich, als Jesus kam, als die Apostel kamen. Da spricht Jesus davon, brecht diesen Tempel ab, ich werde ihn aufrichten in 3 Tagen. Und es ist ein geistlicher Bau. Liebe Freunde, wenn wir hier an unser Gebäude denken, Seufertstraße 3, 5 und 7, dann hat das überhaupt keine Bewandtnis, wenn unser geistlicher Bau nicht feststeht. Ja, wir müssen uns um diese Gebäude kümmern und das werden wir auch tun. Aber das Entscheidende ist, sind wir ein geistlicher Bau in Christus? Stehen wir fest in Christus? Dazu später mehr. Dritte Vorbemerkung, was ist das Fundament des Tempels? Und da lesen wir ganz deutlich, und ich glaube, der Martin Staden hat das letzte Woche auch schon erwähnt, im 1. Korinther 3, 11, ihr kennt diesen Vers, Reformationsvers, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? Einen anderen Grund kann niemand legen. Der Epheserbrief spricht von Jesus als dem Eckstein. Das war ein zentraler Stein, der die anderen zusammenhielt. Heißt auch in manchen Übersetzungen Schlussstein eines Bogens, der die Steine an ihrem Platz hielt. Ein ganz zentraler Stein. Ich möchte hier diese Illustration im 1. Korintherbrief aufgreifen. Er ist das Fundament. Jesus ist das Fundament. Was bedeutet das? Was ist dieses Fundament? Jesus ist das Fundament mit seiner ganzen Person. Jesus als der, der Mensch geworden ist, der Gott, der in menschlicher Gestalt gekommen ist, der gestorben ist, und zwar, weil er unsere Sünden auf sich nahm und der dafür auch die Strafe getragen hat und sein Blut vergossen hat. Es ist der Jesus, der dann nach 3 Tagen wieder auferstanden ist und den Tod besiegt hat, und alle, die ihm vertrauen, werden den Tod besiegen. Es ist der Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist und sitzt zu Rechten Gottes des Vaters, wo er uns vertritt als Anwalt Tag und Nacht und wir vor Gott aufgrund dessen Recht schaffen auftreten dürfen. Nicht in Überheblichkeit, sondern in Furcht, aber in Mut. Er hat uns gerechtfertigt. Ihr mögt jetzt zu diesem Fundament gerne noch das eine oder andere hinzufügen. Aber all das, was Jesus verkörpert, ist das Fundament der Gemeinde. Das Fundament dieses Tempels. Und wenn eine Gemeinde oder eine Kirche dieses Fundament nicht hat oder teilweise nicht hat, es braucht nur ein Steinchen zu fehlen, dann ist der Tempel, dann ist diese Gemeinde, dann ist diese Kirche keine Wohnung Gottes. Das klingt hart, aber so ist es. Einen anderen Grund kann niemand legen. Wenn also eine Kirche nur noch soziale Institution ist, wenn eine Kirche nur noch karitative Organisation ist, wenn eine Kirche nur noch politisch-gesellschaftliche Agentur ist und Friedensinstitut, nichts gegen alle diese Dinge, nichts gegen soziale Arbeit, nichts gegen karitative Arbeit, nichts gegen Friedensarbeit, da ist nichts gegen einzuwenden. Wenn das Fundament löchrig ist und das Fundament fehlt und das Fundament zerbröselt, dann ist das alles umsonst, dann ist es kein Tempel Gottes. Ja, ich komme jetzt zum Hauptteil, der aus 3 Punkten besteht. Erstens die Zerstörer des Tempels, zweitens die Heiligkeit des Tempels und drittens das Wachstum des Tempels. Ich bringe mal den Vers 17 zuerst, weil ich guten Mutes bin und voller Zuversicht bin, dass das für uns momentan nicht zutrifft. Aber wir sollen die Warnung stehen lassen. Wir sollen die Warnung hören. Wir müssen sie hören, damit wir weitergehen auf dem rechten Weg. Gott sagt hier klar, wer diesen Tempel, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Wisst ihr, was das ist hier? Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Der wird gerichtet nach seinen Werken. Und der steht nicht unter der Barmherzigkeit, nicht unter der Gnade. Wer den Tempel Gottes verdirbt, wer den Tempel Gottes zerstört, wer den Tempel Gottes korrumpiert, wer dieses Fundament verwässert, wer dieses Fundament auflöst, wer ein anderes Fundament setzt, den wird Gott richten. Den wird Gott verderben. Er wird ihn ins Verderben schicken. Ins Verderben, das ist die Hölle. Dahin gehen die Verderber des Tempels Gottes, wenn sie nicht Buße tun, wenn sie nicht umkehren zu Jesus. Auch diese haben die Möglichkeit, zu Jesus umzukehren und das Fundament wieder aufzurichten. Wenn sie das nicht tun, werden alle, die daran beteiligt sind, an der Zerstörung dieses Fundamentes, an der Zerstörung dieses Tempels, denn ohne das Fundament kann auch der Tempel nicht stehen, sie werden von Gott gerichtet. Lasst uns deshalb achten auf das Fundament, dass unser Fundament, Jesus Christus mit seiner ganzen Person, nicht und nicht im Geringsten ersetzt, zerstört, verändert wird. Lasst uns darauf schauen. Zweiter Punkt. Die Heiligkeit des Tempels. Der Tempel ist heilig. Es ist interessant, was Paulus hier verwendet, wenn er sagt, das muss ich noch sagen, das habe ich vergessen eben zu erwähnen. Gott begründet auch, warum er denjenigen ins Verderben schickt, der den Tempel verdirbt. Das ist die Überleitung zu diesem Punkt. Er begründet das damit, denn der Tempel ist heilig. Er ist etwas Besonderes, er ist etwas Hervorgehobenes, er ist etwas Abgesondertes, er ist der Glanz Gottes. Das ist die Begründung, die dieser Text hier gibt. Okay, der Tempel ist heilig. Der Begriff Tempel bedeutet im Alten Testament zweierlei. Einmal den ganzen Tempelkomplex mit den Nebengebäuden, alles, was dazu gehört. Zum anderen gibt es einen Begriff, der nur das Allerheiligste bezeichnet. Das Allerheiligste mit der Bundeslade, das niemand betreten durfte. Niemand, mit einer Ausnahme. Einmal im Jahr der Hohepriester, der für die Sünden der Priesterschaft und des Volkes ein Opfer darbrachte oder Blut sprengte an den Sockel der Bundeslade. Einmal im Jahr durfte nur der Hohepriester da hinein. So heilig war das Allerheiligste. Diesen Begriff benutzt Paulus hier, wenn er sagt, ihr seid der Tempel. Ihr seid der Tempel. Ihr seid das Allerheiligste, liebe Freunde. Der Tempel ist heilig. Wir schauen nochmal in eine andere Stelle. Ja, da haben wir sie schon. Entschuldigung, die erste. Zurück bitte. Ja, danke schön. Als es den Tempel noch nicht gab, da gab es einen mobilen Tempel. Einen Tempel, den konnte man abreißen und den konnte man wieder aufbauen. Das war die Stiftshütte. So, und als die Stiftshütte dann aufgerichtet war, dann heißt es in 2. Mose 40, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Die Wolke, das ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Sozusagen die Wolke verschleiert die Herrlichkeit Gottes. Ja. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Mose konnte nicht zutreten. Von dem heißt es doch, er war derjenige, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht sprach. Er war derjenige, der oben am Berg Sinai mit Gott sprach oder Gott mit ihm. Die Priester durften, glaube ich, nur bis zur Hälfte hoch. Hab das vergessen, weiß es nicht mehr genau. Könnt ihr ja mal nachschauen. Er war der Einzige. Er hatte Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Er hatte Gott in einer bestimmten Form gesehen. Aber hier heißt es jetzt noch nicht einmal dieser Mose, der mit Gott sprach, wie mit einem Freund, mit dem Gott sprach, wie mit einem Freund, nicht einmal der durfte die Stiftshütte betreten, als die Wolke darauf war und die Herrlichkeit des Herrn diese Stiftshütte erfüllte. Liebe Freunde, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das bedeutet? Fassen wir das. Die Herrlichkeit des Herrn, die Mose nicht betreten durfte, wohnt in uns. Ihr seid das Allerheiligste. Ihr seid der Tempel Gottes. Ähnlich ist es in der nächsten Stelle. Als der Salomonische Tempel aufgebaut war, 1. Könige 8, 10 bis 11, da heißt es, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Die Priester durften gar nicht rein. Die konnten ihren Dienst nicht verrichten, ihre Opfer und all das, was sie zu tun hatten da im Tempelgebäude. Warum durften sie nicht rein? Weil die Herrlichkeit Gottes diesen Tempel erfüllte. Wie heilig war dieser Tempel? Wie heilig war dieses Allerheiligste, wie besonders, wie abgesondert, welcher Glanz, welcher Strahlkraft Gottes muss da geherrscht haben. Und hier heißt es, ihr seid der Tempel Gottes. Der Tempel Gottes wohnt in dir und in dir und in dir und in dir und in uns als Gemeinde. Der Tempel Gottes, Gott durch seinen Geist wohnt in uns. Ist das zu greifen? Ist das zu fassen? Nein, es ist noch viel weniger zu fassen, wenn wir den nächsten Vers sehen. Wisst ihr, was das hier ist? Das ist ein Gebet des Salomo, das gehört zu dem Gebet des Salomo, das er sprach, als der Tempel aufgerichtet war und eingeweiht wurde, der Tempel des Salomo. Als er aufgerichtet war und eingeweiht wurde. Und Salomo selbst sprach dieses Gebet, 2. Chronik 6, 18. Aber wohnt Gott wirklich bei den Menschen? Auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Salomo weiß das. Er kapiert das. Die Himmel aller Himmel können Gott nicht fassen. Und trotzdem wohnt er im Tempel? Und trotzdem wohnte er in der Stiftshütte? Liebe Freunde, liebe Gemeinde, hier wird eine Eigenschaft Gottes deutlich. Ein Merkmal Gottes, ohne dass wir hier nicht säßen. Hier wird etwas vom Wesen Gottes deutlich. Wenn es das nicht gäbe, dann wäre keiner von uns hier. Nämlich, Gott lässt sich herab. Ich meine das im positiven Sinne. Gott kommt herab. Gott wird niedrig, Gott erniedrigt sich, Gott begibt sich auf die Ebene des Menschen. Er ist herabgekommen, als er entschied, ich werde in der Stiftshütte wohnen und die Stiftshütte mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Er ist herabgekommen. Er ist herabgekommen, als er entschieden hat, ich werde im Tempel meine Herrlichkeit zeigen. Er ist herniedergekommen. Er ist herabgekommen im allerersten Gebet, dass wir ich weiß nicht, ob es das allererste Gebet ist, aber vielleicht erinnert ihr euch an das Gebet, das Abraham für Sodom führte, mit Gott. Und wo Gott sich auf diesen Handel einließ, da ist Gott herabgekommen auf seine Ebene. Obwohl Abraham ja nur den Lot im Sinn hatte. Er ist herabgekommen. Liebe Freunde, wie ist Gott herabgekommen, als er sich entschlossen hat, in schwachen Menschen, in versagenden Menschen, in vergänglichen Menschen, in Menschen, die sündigen? Wie sehr ist er herabgekommen zu sagen, ich will in dir wohnen, in dir will ich wohnen. Trotz all deines Versagens, trotz der Sünden, die du noch tust, trotz deiner Schwäche, trotz deiner Krankheit, trotz deiner Schiefe, weil du so ein komischer Typ bist. Ich will in dir wohnen, weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe, weil ich dir nahe sein will. Ich will bei dir sein. Ich will in dir sein, ich will dir so nah sein wie nur möglich, weil ich dich liebe. Und noch etwas geschieht dazu. Ja, ich habe es eben schon erwähnt. Gott tut dies, um sich zu verherrlichen, ja. Er sagt, aha, die Erde ist der Regierungsbezirk des Teufels, ja. Ist er ja auch. Was hören wir Weihnachten? Er will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Ja. Er will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Er kommt in die schwachen Menschen, um dem Teufel zu sagen, hey, ich erleuchte deine Dunkelheit, da kannst du gar nichts machen. Da mögen die Menschen schwach sein, da mögen sie Sünder sein, da mögen sie komische Kerle sein, da mögen sie Dingen hinterherlaufen. Ich will in ihnen wohnen. Und das tut er natürlich nicht umsonst. Er hat dafür gelitten. Er ist dafür gestorben, damit wir gereinigt werden können. Ja? Damit er, wenn du ihn einlädst in dein Leben, wenn du ihn hineinlässt in dein Herz, er grundreine macht. Er alles sauber macht, der will in einer sauberen Wohnung wohnen. Und er macht sauber. Du darfst ihn aber bitten, komm, mach bei mir sauber, vergib mir meine Schuld. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Er will es sauber haben und er macht es sauber. Ja, und dann sündigen wir wieder und wir sündigen wieder und wird es wieder dreckig. Er macht es sauber. Er macht es wieder sauber, wenn du ihn bittest. Da will Christus wohnen. In dir, in uns. Welch eine Herrlichkeit ist das? Ich glaube, wir verstehen das nicht. Wir begreifen das nicht. Ich kann es nicht ausdrücken. Ich habe da Worte hier im Herzen, die ich nicht herausbringe, weil ich nicht weiß, es gibt keine Worte dafür. Ja? Ich habe da geistliche Worte im Herzen, aber die gibt es nicht im Vokabular. Ja. Gut. Dritter Punkt. Ja. Okay. Das ist ein eigenartiges Haus, ne? Oder? Gott wohnt da drin, durch den Heiligen Geist. Und das Ding ist nicht fertig. Ich zitiere nochmal Epheser 2, 21. In dem der ganze Bau, ich könnte auch sagen, in dem der ganze Tempel, zusammengefügt, wächst. Er wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Dieser Tempel wächst noch, aber Gott wohnt schon da. Ja, ich sage nochmal, das ist ein doppeltes Halleluja. Also wenn wir jetzt bei etwas leicht charismatisch angehauchten Leuten wären im Gottesdienst, die hätten gesagt, Halleluja, wir sind Gottes Tempel. Und hier kommt ein zweites Halleluja. Denn, Halleluja, du bist noch nicht fertig. Hey, Gott ist nicht fertig mit dir. Er ist nicht fertig mit dir, Martin. Er ist nicht fertig mit dir, Christina. Er ist noch nicht mal fertig mit Ebo. Bisschen. Er ist mit mir nicht fertig. Und das kann ich als Drohung, ich könnte das als Drohung auffassen. Ja? Ich könnte das als, was ist da los? Nein, das ist eine gute Botschaft. Halleluja, dass er nicht fertig ist. Denn der ruht nicht, der baut, sodass der heilige Tempel wächst. Der baut und arbeitet. Wir sind eine Baustelle als Gemeinde, als Ganze. Du bist eine Baustelle. Halleluja, dass du eine Baustelle bist, denn er, der das gute Werk angefangen hat, er wird es vollenden. Also immer wenn ich betrübt bin, weil ich gesündigt habe, weil es nicht so läuft mit dem Christsein im Alltag, dann gehe ich in mich und sage, danke Herr, du bist nicht fertig mit mir. Du bist nicht fertig mit mir, du baust weiter, du lässt dich nicht abhalten, du bist der weise Baumeister. Du machst dieses Ding fertig und es ist heilig. Wunderbar. Zwei Punkte noch. Wie kann der Tempel wachsen? Gibt es da noch Voraussetzungen? Wir wissen, Gott ist der weise Baumeister. Er ist der einzige Baumeister, der den Tempel aufrichtet. Und zwar aus Gnade, ohne Verdienst. Aber es gibt günstige Bedingungen für den Bau. Es gibt, man könnte auch sagen, Voraussetzungen. Und ich sage euch, darüber könnten wir jetzt eine Predigtreihe machen. Was sind die Voraussetzungen oder günstige Bedingungen für das Wachstum des Tempels? Wow, da hätten wir viele Predigten. So, das lasst mich zwei Punkte nennen. Zwei Punkte, die ich für zentral halte, ist aber nicht vollständig. Zwei Punkte, die ich von zentral halte. Ich zitiere mal Kolosser 1, 9 bis 11. Ich weiß nicht, ob ich das hier drauf habe. Nein, kannst du zurückgehen? Danke. Ich zitiere Kolosser 1, 9 bis 11. Und da schreibt Paulus an die Kolosser: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben. Was denn? Die Liebe, die die Kolosser haben zu den Brüdern und zu den Gemeinden. Den Glauben, den sie haben. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben. Der hat vernommen mit seinen Mitaposteln. Da ist was in der Gemeinde. Da hat Gott ein Werk angefangen. Da ist Liebe, da ist Glaube. Oh, Gott hat ein Werk angefangen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend und so weiter und so weiter. Gebet, liebe Freunde. Füreinander beten. Füreinander auf die Knie gehen. Füreinander flehen und für sich selbst natürlich auch. Dass dieser Tempel wachsen möge, dass wir tief werden mögen in der Erkenntnis Christi, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen wohnt, dass wir wachsen mögen in der Erkenntnis des Wortes, dass wir wachsen mögen in den Eigenschaften Christi, dass wir Christus gleichgestaltet werden, dass wir durch das Band der Liebe verbunden werden, dass wir gerne dienen und uns freuen, wenn wir dienen dürfen. All das, das brauchen wir. Dafür muss gebetet werden. Liebe Freunde, wie segensreich ist, wenn mehrere Leute zusammenkommen und dafür beten. Und du darfst auch für dich im stillen Kämmerlein dafür bitten und beten, immer wieder. Das ist so wichtig. Gott will, dass wir beten. Ich frage euch jetzt, will er, dass der Tempel wächst? Und wenn wir dafür beten, dann wird der Tempel wachsen. Warum wird der Tempel wachsen? Weil wir nach seinem Willen beten. Da kannst du Gift draufnehmen. Wenn du betest, lass den Tempel wachsen, Herr, lass meinen Tempel wachsen. Er wird das erhören, wenn du es meinst mit deinem Herzen. Erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung. In Kolosser 3,16, da heißt es, das weiß jetzt zum Beispiel der Rainer, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Ich sag's mal anders. Verspeise das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Nahrung für das Wachstum. Ohne Nahrung kein Wachstum. Ohne Nahrung Rückschritt. Ohne Nahrung Tod. Das Wort Gottes ist unsere Nahrung, ist die Nahrung für das Wachstum des Tempels und für dein Wachstum. Lasst mich mal einen Ausflug in den Alltag machen. Wer von euch mag grünen Salat? Gut, ein paar. Ich mag auch grünen Salat, aber wenn da kein Dressing dran ist, wenn da keine Salatsoße dran ist, wenn der nicht gut angemacht ist, dann werde ich den nicht essen, es sei denn, man zwingt mich dazu. Wenn aber da eine schöne Salatsauce dran ist, ein schönes Dressing, dann gewinnt dieser Salat, der ist auf einmal eine ganz andere Speise. Der hat eine ganz andere Qualität. Und so ist das mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist getränkt im Heiligen Geist. Es ist getaucht in Heiligen Geist. Es kommt auf den Flügeln des Heiligen Geistes. Es ist nicht einfach nur Text, einfach nur Literatur, einfach nur Sätze. Das ist es auch. Ja, mit dem Text kann man sich auseinandersetzen und darüber streiten, wenn man will. Aber das Wort Gottes ist im Heiligen Geist getränkt. Und es ist wirksam. Das lest ihr ja auch in der Bibel, Römer 1,16. Das Evangelium ist eine Kraft. Und in Hebräer 4,12. Es ist lebendig und wirksam und es dringt durch. Ja, deshalb, liebe Gemeinde, verspeist das Wort Gottes. Was meine ich damit? Erstens, lesen. Ne? Dann müssen wir, zuerst kommt lesen. So, was kommt nach dem Lesen? Ich erinnere an den Kämmerer, der da Jesaja 53 las. Und dann wurde der Philippus zu ihm geschickt und der Philippus fragte ihn, hey, weißt du, was du da liest? Oder verstehst du auch, was du da liest? Und dann sagt der Kämmerer, wie soll ich verstehen, wenn mir niemand erklärt? Der Heilige Geist hilft natürlich beim Verstehen, das ist klar. Erstens, lest das Wort. Zweitens, ihr müsst es verstehen. Und dann sind wir nicht fertig. Wenn ihr das Wort Gottes verstanden habt, dann ist es hier. Dann müsst ihr es noch verinnerlichen, verspeisen. Es muss Teil eures Herzens werden, Teil eures inneren Menschen. Es muss den inneren Menschen auferbauen. Es ist Nahrung für den inneren Menschen. Ich kann auch sagen, ihr müsst es euch zu Herzen nehmen, damit es eindringt ins Herz. Und dann darf der Tempel wachsen zu einem heiligen Tempel im Herrn. Ja. Drei Schlussbemerkungen als Konsequenz aus dem Gesagten. Also zwei Konsequenzen habe ich jetzt schon genannt. Danke. Einige Ermutigungen bzw. Ermahnungen, wie ihr das auffassen möchtet, jede Ermahnung soll eine Ermutigung sein, habe ich schon den ersten Punkt hinsichtlich unseres Gebets. Wir haben zweimal Halleluja. Halleluja, Gott wohnt in uns. Wir sind sein Tempel, wir sind sein Allerheiligstes. Boah, Gott wohnt im schwachen Menschen. Halleluja. Zweites Halleluja, er ist nicht fertig mit dir und mit uns und mit unserer Gemeinde. Er baut weiter, bis der Bau so herrlich wird, so glänzend, so heilig, wie Gott sich das gewünscht hat. Ein zweites Halleluja. Nehmt diese beiden Halleluja's mit in euren Lobpreis. Nehmt sie mit in euer Gebet. Nehmt sie mit in euer Preis und Lob Gottes. Zweitens, Bemerkung hinsichtlich der Nähe zu Gott. Jetzt dürft ihr mich aber nicht falsch verstehen. Ich weiß, dass es interessante Orte gibt. Es gibt Orte, die uns auch anregen, die uns auch geistliche Impulse verleihen, die uns auch in aufrichtiges Staunen versetzen. Aber wir brauchen keine Wallfahrten. Wir brauchen keine Pilgerfahrten. Wir brauchen nicht an irgendeinem Ort, der heilig ist, Gott zu suchen, denn er ist uns nahe in unserem Herzen und unserem Sinn. Näher geht nicht. Es gibt in diesem Sinne keine heiligen Orte. In diesem Sinne nicht. Es gibt in diesem Sinne keine heiligen Orte, weil er uns nicht näher sein kann, als er ist. Deshalb, wenn ihr irgendwo hinreist an eine fromme Stätte, das könnt ihr gerne tun, das ist wunderbar. Macht's nicht zur Pilgerfahrt und zur Wallfahrt an. Macht's nicht zu einer Reise, wo ich dann Gott suche. Gott ist schon da. Drittens und letztens, Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Liebe Freunde, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen. Ich sage das nicht als jemand, der euch jetzt in die Gemeinde scheuchen will mit also, dass ihr dann da sitzt und sagt, so, jetzt bin ich gekommen, jetzt sind die Ältesten zufrieden. Nein, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, das zu schmecken, mit welch Segen auf der Gemeinde liegt, als dem Tempel Gottes. Wie sehr man dort Gott nahe sein kann, wie sehr man nahe sein kann, wie stark Christus unter uns sein kann, wenn wir zusammenkommen. Welch Segen darauf liegt, auch für das Wachstum des Tempels. Wie wunderbar das ist, im Namen Gottes und im Namen Jesu zusammenzukommen, zu beten, ihn zu ehren, ihn zu preisen, das Wort Gottes zu hören, wie sehr das aufrichtet und aufbaut. Das möchte ich euch gerne schmackhaft machen. Das soll euch der Heilige Geist schmackhaft machen. Das soll euch Gottes Wort schmackhaft machen, wenn es denn da heißt, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche pflegen, sondern lasst uns einander ermahnen, ermutigen, uns anreizen zu Liebe und guten Werken und so weiter. Ja, ich sage mal, Amen dazu. Ja. Eine kurze, ja, wie ihr wollt, wie kurz ihr es möchtet, eine Gebetsgemeinschaft wollen wir noch anschließen. Und wir dürfen das ruhig dann mit dem Gebet des Herrn abschließen. Ich schließe das dann mit dem Gebet des Herrn ab. Bitte betet, was euch jetzt auf dem Herzen liegt, kurz und laut, wenn möglich.